Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sven,
das Bacon war ein Traum.
Hat dir das Frühstück geschmeckt?
Boah, ey, es war super.
Ja?
Englisches Frühstück.
Natürlich.
Kein Haggis, ich glaube Haggis.
Haggis ist alles, was von innen kommt in Schottland. Und das willst du nicht wissen, was
man
da
nennt
alles.
Das mal, das vom Schaf übrig blieb, ne? Aber dein.
Das ist eine schöne Übersetzung,
ja, oder?
Ja, absolut.
Diese kleinen Tomaten auch im Backofen bei niedriger bei 80 Hitze, Grad, ja. 80 Grad, so ein bisschen leicht antrocknen lassen, aber ist trotzdem noch so saftig und dann so Parmesan drauf.
Ja.
Baked Beans habe ich ein bisschen vermisst.
Du weißt, dass ich hochgradig allergisch bin, also bei aller Freundschaft.
Aber sonst ganz, ganz toll, das Ei, also super. Aber du hast alle Gurken weggefuttert. Bist du schwanger? Ja, ernsthaft, ich habe keine Gurke bekommen.
Ich bin schwanger mit so vielen Ideen, mit so vielen Elfmetern.
10,97.
10,97. Liebe Freunde, falls ihr euch fragt, warum 10,97, liebe Hörende von Jogo Bonito an den digitalen Endgeräten. 10,97 deshalb, weil es früher, als der Elfmeter erfunden wurde, die 12-Yard-Linie gab, von der dieser Strafstoß ausgeführt werden musste. Und 12 Yards entsprechen 10 Metern und 97 Zentimetern. Also der Elfmeter ist eigentlich gar kein Elfmeter.
Ist er nicht, ne?
Nee, und wir Schlauberger haben deshalb diese Sendung so genannt.
Ja, und als du diesen Vorschlag eingebracht hast bei uns, das ist ja basisdemokratisch und wir haben irgendwie gleiches Stimmrecht, aber ich war sofort begeistert, aber auf der anderen Seite
wirklich?
Ich hatte auch so ein bisschen Angst, weil ich dachte, oh, ist der Elfmeter wirklich so interessant? Und wenn man sich mit dem Elfmeter schießen und dem Strafstoß auseinandersetzt, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Paar
Übrigens
Schuhe.
Auch in der Sprache der Schiedsrichter, ne? Patrick Ittrich hat ja ein Buch geschrieben vor kurzem, der Bundesliga-Schiedsrichter, und also auch wenn die intern miteinander kommunizieren, dann sprechen sie während des Spiels vom Strafstoß und sobald es dann in die Entscheidungsfindung geht, also sprich Elfmeterschießen, nur dann sprechen sie vom Elfmeter.
Also wir halten das jetzt mal auseinander. Das Elfmeterschießen, was wir so kennen, nach 120 Minuten als dann Entscheidung in einem Spiel, das gibt es seit 1970.
Mhm.
Und darüber reden wir natürlich, da hat es irrwitzige Elfmeterschießen gegeben. Natürlich, warum englisches Frühstück? Weil wir an der Insel nicht vorbeikommen.
Ja, wir kommen immer
Thema.
Wieder. Das geht eigentlich. Es ist so, als wenn du über Lipizzaner sprichst und willst dich über Wien sprechen.
This is quite impossible.
Yes. It is. Kennst du eigentlich Tommy White?
Ich kenne Jack White, aber Tommy
Jack
White?
Jack White war ja früher Tennis Borussia große Nummer, ne?
Ja,
der
selber.
War ja mal Präsident, hat selber ganz passabel gekickt. Nee, es geht um Tommy White.
Nee, kann
FC Kilmarnock, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Angreifer. Elfmeter für Kilmarnock gegen Patrick Thistle.
Schottische Liga.
Schottische Liga.
Kilmarnock.
Und es gibt also diesen Elfmeter, Tommy White läuft an und der erste Versuch wird vom gegnerischen Torhüter gehalten, aber der Schiedsrichter hat moniert, der Torhüter hat sich zu früh bewegt. Das heißt, der Elfmeter muss natürlich wiederholt werden.
War so, ich will jetzt hier nicht direkt klugscheißen, aber weil man sich früher als Torhüter gar nicht bewegen durfte, auf der Linie stehen musste und jede Regung den Regeln widersprach, Burkhard. Und das wurde ja später dann geändert. Man darf es ja jetzt
ganz am Anfang war es auch so. Ganz am Anfang durften die Torhüter sogar dem Schützen noch entgegenstürmen, soweit wie sie. Fatty Falk, mein großer Freund, der dickste Torhüter aller Zeiten, Nationaltorhüter um die Jahrhundertwende, hat für Sheffield und für Chelsea gespielt. Der ist beim Elfmeter, der durfte das damals noch. Der ist da rausgestürmt nach dem Pfiff des Schiedsrichters und stand dann wirklich mit seiner Masse, mit seinen weit mehr als 2 Zentern Lebendgewicht und fast 1,93 Meter Körperlänge stand er fast vorm Schützen und die Schützen haben die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und gesagt, da war überall nur er, ich konnte das Tor nicht mehr sehen. Und so hat er mal in einer Saison, hat er glaube ich 10 von 12 Strafstößen gehalten.
Wahnsinn.
Fatty Falk. Ja, wir kommen aber zurück zu Tommy White.
Ja.
Tommy White, FC Kilmarnock, schottische Liga, kurz nach dem Krieg.
Mhm.
Also erster Elfmeter gehalten, Torhüter zu früh bewegt, zweiter Elfmeter gehalten, aber Torhüter wieder zu früh bewegt, wird also wiederholt. Und dieses Spielchen wiederholt sich insgesamt 7-mal.
Ja, aber das ist doch für den Schützen fürchterlich.
Ja, und der Schütze muss sich natürlich die Frage gefallen lassen, warum, Tommy, warum hast du nicht gesagt, okay, heute ist nicht mein Tag, ich lasse es jemand anderen versuchen.
Also der Torhüter hat immer wieder das Ding verkackt.
Und natürlich kannst du dann den Schützen tauschen. Ne? Also wenn der Schütze nicht den Fehler macht, sondern der Torhüter, dann sieht die Regel vor, dass du den Schützen austauschen kannst.
Mhm.
Und Tommy White hat aber immer wieder gesagt, Trainer, ich mach's diesmal, hau ich ihn rein. Und im 7. Versuch schließlich hat der Torhüter sich nicht so früh bewegt, aber den Ball trotzdem gehalten.
Ey, Elfmeter sind wirklich ein spannendes Thema, was da auch im Kopf passiert. Mhm. Also wir werden aus unterschiedlichsten Blickrichtungen das heute beleuchten. Was ich festgestellt habe, gibt ja viele Universitäten, Institute, die den Elfmeter an und für sich statistisch untersucht haben. Und je mehr du liest, desto weniger weißt du am Ende. Das, worauf man es total reduzieren kann, ist, dass beim Schützen es von Vorteil ist, wenn er da animalisch rangeht, so wie ein Franck Ribéry, der auf dem Weg zum Elfmeterpunkt noch nicht mal weiß, in welche Ecke er schießt. Und das ist für Statistiker dann unmöglich zu entschlüsseln. Wir hatten in der Geschichte ja viele Zettel in Stutzen, wo gesagt wurde, der schießt dahin. Man versuchte das immer zu untersuchen. Ist es besser anzufangen bei einem Elfmeterschießen oder nicht? Auch da gibt's total unterschiedliche Ergebnisse. Aber das, was man sagen kann, ist, je mehr du nachdenkst und je mehr dein Großhirn in Anspruch genommen wird beim Elfmeterschießen, desto schlechter bist du. Franz Beckenbauer, lausiger Elfmeterschütze. Michel Platini auch. Oder Zico oder Sokrates, ne? 86. Da gibt's also so viele Beispiele, wo große Fußballer ganz Matthäus. Was passiert da, Burkhard?
Ja, du, mich darfst du das nicht fragen, weil ich habe immer nur Elfmeter gepfiffen, aber ich habe sie nie geschossen. Ich war ja Schiedsrichter, da war ich, glaube ich, ganz gut, aber als Spieler war ich so lausig, dass ich nie gefragt wurde.
Uli Hoeneß hat ja mal gesagt, es ist einfacher beim Elfmeterschießen zuzugucken, als ihn zu eben auszuführen, aber es ist schwerer als Zuschauer ein Fußballspiel zu verfolgen, als Profi auf den Platz zu gehen. Also das Elfmeterschießen hat
das
er
komplett... Das habe ich nicht verstanden, nochmal.
Er hat gesagt, es ist eigentlich für das Publikum fast unerträglich und schwieriger, ein Fußballspiel zu verfolgen. Wenn du spielst, bist du Akteur, du bist du drin und du. Das ist emotional einfacher für dich zu regeln. Mhm. Aber das Elfmeterschießen an und für sich, sagt er, ist das Brutalste überhaupt für den Spieler, der das ausführen muss. Da hat er schon einen Unterschied gemacht. Mhm. Und das aus gutem Grund, Uli Hoeneß.
Das stimmt. Also ich meine, wir müssen mit dem einen Elfmeter... müssen wir ja anfangen. Oder mit zweien eigentlich, ne? Mit der Fahrkarte des Jahrhunderts von Uli Hoeneß 76 im Endspiel von Belgrad gegen die Tschechen. Ein hochdramatisches Endspiel, ne? Im Stadion von Roter Stern bin ich mal drin gewesen. Das heißt ja auch Maracana tatsächlich im Jugoslawischen.
Ehrlich?
Im Serbischen heißt es auch Maracana.
Ach, beschreib mir. In dem Stadion war ich noch nie. Ist das ein riesiges Ding?
Ja, ist eine riesige Schüssel, auch mit einer Laufbahn. Ich habe da mal ein Spiel vom 1. FC Köln übertragen, jetzt, als sie die jüngste Europapokalsaison hatten. Mhm. Und das ist eine riesige Schüssel und ja, hat eine ganze Menge erlebt. Und diese Europameisterschaftsendrunde 76 bestand ja im Prinzip nur aus 4 Teams. Ne? Und die Jugoslawen waren dann im Halbfinale ausgeschieden gegen Deutschland. Auch hochdramatisches Spiel, Jugoslawien 2-0 geführt. Und im Endspiel dann die Tschechen gegen die Deutschen, auch 2-0 geführt. Und in der letzten Minute dann Hölzenbein mit dem Ausgleich. Verlängerung, nichts passiert, die Tschechen klar besser. Dann Elfmeterschießen, alle schießen sie rein und dann... Ja, dann kam der Uli.
Gemächlichen Schrittes geht der Blondschopf von Europapokalsieger, der sicherlich die Nerven haben kann, aber ob er sie jetzt haben muss, aber nicht vielleicht übermüdet ist, warten wir es ab. 4-3 führt die CSSR, Hoeneß lässt an, schießt und jagt den Ball über die Querlatte. Das bedeutet, dass es nach der 4. Runde 4-3 steht und würde jetzt der letzte Tschechoslowake den Ball verwandeln, dann heißt der Europameister CSSR.
Ja, und der letzte Elfmeter war dann der von Panenka, zu dem kommen wir gleich. Die große Frage ist ja, was war eigentlich mit dem deutschen Torhüter Sepp Maier los, der Katze von Anzing?
Ne? Absolut.
Der war ja quasi zwar im Tor. Man sagt ja, es gibt Torhüter, da kannst du auch das Torwarttrikot quasi am Kleiderbügel reinhängen beim Elfmeter, weil das genauso wirksam ist, ne?
Ja, ich meine, das war schon damals bekannt, dass der irgendwie mit dem Elfmeterschießen nicht so viel am Hut hatte.
Ja, Günter Netzer hat sich mal in einem Interview erinnert, was Franz Beckenbauer, der große Franz, über Sepp Maier als Torhüter beim Elfmeterschießen gesagt hat.
Ich kann mich an einen Ausspruch von Franz Beckenbauer erinnern, der gesagt hat, wenn gegen uns ein Elfmeter gepfiffen wird, dann drehen wir uns alle schon zurück zur Mittellinie, weil wir wissen, da wird nie einhalten.
Wenn du dir das nochmal anguckst, ne, dieses Elfmeterschießen 76, ja, da siehst du ja den Sepp Maier, wie er, als ich glaube dann sogar Panenka auf ihn zukommt, sich wegdreht, also in die andere Richtung guckt, ihm den Rücken zudreht und erst kurz bevor der, das war so seine Art, den Schützen anscheinend zu irritieren, erst kurz bevor der ausgeführt wird, dreht er sich um und will dann parieren. Und das ist natürlich der fundamentalste Fehler überhaupt. Ich habe mich mit Toni Schumacher mal darüber unterhalten. Er hat gesagt, das ist ja der Wahnsinn, weil Toni war ganz anders. Der hat gesagt, für mich war das so, ich war das Raubtier und der Ball war die Beute und ich durfte nichts aus den Augen lassen, auch den Schützen nicht. Der hat den die ganze Zeit fixiert und er hat gesagt, er versuchte zu lesen, zu antizipieren, was das für einer ist. Und auch bei Toni Schumacher gab es schon Statistiken. Ne?
Echt?
Ja, sicher, absolut. 1982 war es so, Elfmeterschießen gegen Frankreich. Er hatte sich da definitiv verständigt mit der Ersatzbank, dass die Zeichen geben sollten, ob das ein Klopper ist, ein sogenannter, der Schütze oder ein Techniker. Also Hand hoch, ich glaube von Horst Köppel hieß, ist ein Klopper und Hand unten heißt Techniker. Und das bedeutete für Toni Schumacher, ein Klopper, wenn der Rechtsfuß ist, schießt er meist links, weil er hart schießt und links einfacher ist, das Ding zu platzieren. Und ein Techniker versucht, den Ball mit rechts reinzuzirkeln. Das
zu öffnen.
Genau. Und so ist Toni Schumacher da akademisch dran gegangen, war nicht der Einzige, aber Sepp Maier, also war einfach im Elfmeterschießen nicht gut.
Ja. Weißt du, was ich krass finde, dass 76 es lange Zeit gar nicht klar war, was eigentlich gemacht wird, wenn das Spiel, das Finale, nach 120 Minuten unentschieden steht.
Nee.
Man hat sich kurz vorm Finale, hat man sich erst verständigt, dass es ins Elfmeterschießen geht, auf Drängen des Deutschen Fußballbundes übrigens, weil Helmut Schön, der damals der Bundestrainer war, gesagt hat, das kann ich nicht machen. Hier drei Spiele, also wenn es ein Wiederholungsspiel gibt, drei Spiele innerhalb kürzester Zeit, dann muss ich meine Spieler im Rollstuhl nach Hause befördern. Und deshalb hat der DFB darauf gedrängt, dass es ins Elfmeterschießen geht tatsächlich.
Und die haben das kurz vorher erst erfahren.
Genau.
Also so
die Tschechen und die Slowaken haben nach dem Finale gesagt, wir wussten von gar nichts. Das Spiel war zu Ende und dann hieß es für die auf einmal, jetzt gibt es Elfmeterschießen. Überleg dir das mal, Endspiel Europameisterschaft.
Ja, das vielleicht war der Stellenwert eines solchen Turniers noch nicht der, der es
ja, das war
heute
ganz,
ist. Ne?
Ganz sicher so und es ist ja auch charmant. Also wenn du überlegst, wie da kommen wir ja wieder zum Durchinszenierten im internationalen Fußball, dass alles jetzt irgendwie immer in denselben Ablauf gepresst wird. Ne? Also es geht ja wirklich bis zum Konfettiregen, den ich ja hasse, wie du weißt, ist ja immer dasselbe Szenario. Mhm. Und das ist natürlich auch total charmant. Dass, aber das ist schon, ich finde es auch krass, dass sie nicht wussten, ach ja, jetzt gibt es nur Elfmeterschießen.
Absolut. Ich meine, das Elfmeterschießen, bei dem wir eben waren, Hoeneß hat verschossen. Also er selber war völlig entkräftet, hat er auch gesagt. Also er ist dahin und wollte eigentlich nicht, aber musste, weil sich kaum einer fand und dann hat er eben versucht, mit Kraft das Ganze zu regeln und das stieg ja wie eine Rakete ins Weltall und kam irgendwo wieder runter. Das war das Gefühl von
ein Journalist hat, ein deutscher Journalist, ich weiß nicht mehr, welcher es gewesen ist, hat nach dem Finale geschrieben, der Ball sei in Richtung Autobahn nach Albanien geflogen.
Mindestens. Naja, und dann hatten die Tschechen die Entscheidung auf dem Fuß und Deutschland, in Anführungszeichen leider, Sepp Maier im Kasten, der dreht sich weg. Panenka, ich meine, man kennt ja heute den Panenka-Elfer und hier wurde er geboren.
Und dieser Mann, der von seinem Torhüter jetzt noch Zuspruch bekommt, ist Panenka. Antonín Panenka, einer der erfahrenen Spieler von Bohemians Prag, 28 Jahre alt und jetzt sicherlich vor seiner schwersten Aufgabe. Unten sehe ich Ondrusch und Beckenbauer, die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Sie alle glauben, dass das Spiel entschieden ist. Und Helmut Schön ist bei Uli Hoeneß, legt ihm größtens die Hand auf die Schulter. Ich kann mir vorstellen, wie fertig der Uli ist. Jetzt läuft Panenka an. Sepp Maier lauert. Panenka schießt ein! Sepp Maier zum dritten Mal. Ahnt die richtige Ecke. Panenka mit einem
Lüfter
überwindet den deutschen Torhüter.
Warum lachst du so blöd?
Die Tschechoslowakei ist Europameister im Fußball der Nationalmannschaft des Jahres 1900.
Naja, er hat...
Aber Moment mal, was hat Panenka gemacht? Das ist ja hier keine wirkliche Reportage.
Er hat den Ball mittig ins Tor gechippt.
So, das gab es bis dahin nicht. Der Panenka ist brutal starker Anlauf und der Torhüter denkt, boah, in irgendeine Ecke wird er den wämsen. Das ist ja der Trick bei der Sache. Und kurz vorm Schuss rausnehmen die Beschleunigung und dann im Prinzip ein Chipball so auf Meter, Meter 50, genau zentral, wo der Keeper schon weg ist, noch keine Chance hat, mit dem Scherenschlag der Beine den Ball noch abzuwehren. Der Panenka.
Es ist die größte Verarsche, die es überhaupt geben kann im Fußball.
So, und der sagt, der hat die richtige Ecke geahnt in der Reportage. Ich meine, falscher kannst du ja nicht reportieren.
Ja, du bist, du, nein, weil, du machst es dir ja, ganz schön, ich schön
ihr müsst, einfach. Ihr müsst schon als Reporter sagen, was passiert.
45 Jahre danach, weißt du, jeder kennt die Geschichte. Aber in dem Moment kennt der Reporter das natürlich.
Die richtige Ecke.
Der Reporter kennt es doch, der, für den ist es doch auch das erste Mal. Und du weißt nie, welche Perspektive der hat. Einen Elfmeter zu übertragen, im Radio oder im Fernsehen, ist ungeheuer schwer, weil du hast keine frontale Perspektive. Du guckst von der Seite drauf und du siehst es nicht zu 100%, wie der Ball fliegt und wie der Torwart sich bewegt. Und das, finde ich, muss man dann einfach in einem Reporter auch einfach nachsehen.
Meinst du das jetzt ernst?
Ja, total. Ich weiß es doch aus Erfahrung, wie das ist, dass ich manchmal auch denke, Alter, der war ja genau in die Mitte gebolzt. Habe ich gar nicht gesehen im ersten Augenblick. Ist mir schon ganz oft passiert.
Echt?
Ja.
Was kann noch passieren? Also ich meine, wie machst du das denn eigentlich? Elfmeterschießen? Also nochmal, wir wollen, dass Leute natürlich hier rausgehen und dann klugscheißen können und sagen können, in Jogo Bonito habe ich gehört, der Strafstoß wurde ganz früh erfunden, ich glaube 1891. Aber das Elfmeterschießen gibt es erst seit 1970. Wenn du das jetzt machst, übrigens hören wir gleich auch das allererste Elfmeterschießen, soweit das uns bekannt ist. Liebe Leute, ihr gebt uns Feedback über Instagram, den Burkhardt, über Twitter und bei Facebook sowieso. Finden wir ganz toll. Unsere Information ist die, dass das erste große internationale Elfmeterschießen, das war in der zweiten Runde des Pokals der Landesmeister zwischen Everton und Borussia Mönchengladbach, werden wir gleich hören. Als Reporter im Stadion, Elfmeterschießen, was machst du, was schreibst du auf den Zettel? Wer schreibt, der bleibt. Wie machst du das?
Ich mache 10 Kästen. 5 für die einen, 5 für die anderen. Und diese Kästen sind dann quasi in der Mitte nochmal geteilt für den Schützen. Und dann mache ich unten ein Kreuz für drin und einen Kreis für nicht drin.
Kreuz für drin, Kreis für nicht drin.
Genau, dann weiß ich halt, wie es steht. Und trotzdem ist das Elfmeterschießen, man sollte ja meinen, dass das irgendwie ein Gottesgeschenk ist, für jeden Reporter ein Elfmeterschießen zu übertragen zu dürfen. Aber du hast natürlich auch eine kolossale Verantwortung. Du musst mitrechnen, das klingt erstmal einfach, aber du musst halt wissen, okay, jetzt kommt der 8. Schütze, es steht so und so, wenn der jetzt trifft oder wenn er nicht trifft, dann ist es vorbei. Das ist eine ganz einfache Rechnung, aber die muss halt in dem Moment da sein, weil wenn du in dem Moment verkackst,
hast du schon mal verkackt?
Dann verkackst du richtig. Erzähl ich dir gleich, ich habe mal einen Elfmeter, habe ich mal so verkackt, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Mach doch jetzt.
Ich glaube, die Geschichte kennst du gar nicht. Ich wollte noch kurz was zum Elfmeterschießen erzählen. Ja. Eines meiner ersten Elfmeterschießen, die ich übertragen habe am WDR oder live bei WDR 2, war im Pokal zwischen Rot-Weiß Essen und Energie Cottbus. Und die Cottbusser hatten damals, das war glaube ich 2000 irgendwas, weiß ich nicht mehr, erste Runde auf jeden Fall und es gab also Elfmeterschießen und Cottbus hatte damals diese ganz anstrengenden Textmarker orangen Trikots.
Tomislav Pieplitzer war im Kasten?
Das kann gut sein, dass der damals noch im Tor war. Und diese Trikots, die waren ja scheußlich und die hatten die Eigenschaft, in der untergehenden Sonne im Stadion an der Hafenstraße extrem zu reflektieren und so, dass man keine Rückennummer mehr erkennen konnte.
Ach du Scheiße.
So, und dann sitzt du da oben und du weißt, du bist live auf Sendung, weil natürlich du bist beim Elfmeterschießen dann am Samstagnachmittag, alle anderen Spiele sind zu, du bist der Einzige, der noch drauf ist, für dich werden die Nachrichten verschoben.
Und jetzt der nächste Cottbusser.
Und dann hast du, jetzt kommt der nächste Cottbusser. Und was machst du?
Gut macht er es.
Ja, und du kannst nichts anderes natürlich machen, als zu sagen, wie es ist.
Ja, klar.
Ich glaube, es ist, aber ich kann es nicht genau erkennen, weil die Umstände sind so und du kommst dir aber trotzdem vor wie der allergrößte Depp.
Aber die Leute lieben dich für den Moment, wenn du ehrlich bist.
Ja, und jetzt kommen wir zu der anderen Geschichte, als ich mal nicht ehrlich gewesen bin. Das ist mein großes, ein großes Geheimnis, das ich jetzt verrate.
Aber du sagst doch Menschen, wenn du sie nicht magst. Das sagst du das dir.
Ja,
doch.
Aber ich erzähle jetzt, pass auf, ich erzähle jetzt wirklich.
Du erzählst es hier oder was? In Jogo Bonito.
Ich glaube, ich erzähle es. Oder ja, soll ich noch ein bisschen warten? Es
ist Zeit für Geständnisse.
Vielleicht warte ich noch, ich weiß es.
Nein?
Also es gab mal ein Spiel in Bielefeld. Mhm. Ja. Und
ich bin ganz ehrlich, Burkhardt sucht in seinen Unterlagen, ja? Während er hier auf Zeit spielt, mein Freund. Hast du die Geschichte nicht da, oder was?
Doch, aber ich...
Wir sitzen wieder hier
ich an deinem
Küchentisch, tauschen Zettel.
Also es war so. Ja, also okay. es gab ein Spiel in Bielefeld und es war... Auch, es war irgendwie 2000 irgendwas, natürlich. Mhm. Und das war das Spiel Bielefeld gegen Hoffenheim. Und es war kurz vor Ende, Schlusskonferenz. Und du weißt, damals war ich noch nicht so oft in der Schlusskonferenz. Und du wolltest natürlich, dass jede Schlusskonferenz besonders klingt. Und dann kriegst du natürlich eigentlich das Geschenk, nämlich einen Elfmeter für Bielefeld gegen Hoffenheim. Mhm. Und es stand irgendwie unentschieden, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe den Schützen nicht gesehen. Ich habe die Nummer vom Schützen nicht gesehen und ich habe ihn nicht erkannt. Wir saßen damals in Bielefeld noch relativ hoch, hatten so ein Doppelfenster und der bewegte sich also quasi immer hinter dem Mittelholm von dem Fenster und die Kamera zeigte den nicht groß.
Wir haben das heißt, so, du wusstest nicht, wer das ist?
Wir hatten noch so einen großen Bildschirm und ich dachte mir, Alter, ich kann doch jetzt nicht rufen, Elfmeter in Bielefeld und ich sehe nicht, wer der Schütze ist. Und habe dann auf Zeit gespielt. Neben mir saß der Vereinsberichterstatter von Bielefeld, also der alle kannte und ich habe ihn fragend angeguckt und auf die
ausladende Geste
und habe auf die Aufstellung getippt und habe die Hände fragend in die Luft geworfen. Aber
du musstest währenddessen ja auch immer weiterreden. Das ist ja
wer
das
Problem. Ist der Schütze?
Ja.
Und dann habe ich so gesagt, naja, das dauert noch mit der Ausführung. Hören wir mal kurz, was die Frankfurter Eintracht macht. Und dann ging es also nach Frankfurt und der machte auch nur, zog die Schultern hoch, hier mein Kollege. Und es war einfach völlig unklar, wer diesen Elfmeter schießt. Wir haben ihn nicht erkannt.
Und dann hast du irgendeinen genommen?
Nein. Dann habe ich gewartet, bis der Elfmeter ausgeführt war. Und er hat ihn verschossen. Und so, dass man die Kulisse nicht hören konnte. Und dann habe ich den Elfmeter quasi wie live nachgeschickt.
Oh, ey, Burkhard!
Als ich den Schützen hatte.
Ist das verjährt?
Ja, ist es. Das war der größte Fusch am Bau, den ich jemals im Radio gemacht habe.
Alter!
Ich bekenne mich schuldig.
Shitstorm.
Ich bekenne mich schuldig. Ja. Na, Shitstorm finde ich jetzt, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, weil ich gebe es ja zu.
Ja, ist richtig. Nein, nein, du, ach, bitte.
Der Schütze war André, deshalb habe ich hier gerade so hektisch nach den Unterlagen gesucht. Das war André Mijatovic. Das
triggert was in dir. Du hast wieder diesen Blick, auch diese Angst.
Ja,
ne?
ich wollte es nicht wieder verkacken.
Weil wenn einer von uns beiden hier immer vorbereitet ist bei Jogo Bonito, dann bist das definitiv mal du. Wenn du hier aus deiner Bibliothek dann rauskommst, ne? Und mit mir... Redest über 76, da waren wir doch jetzt eben noch.
Wir waren 76.
Wir waren noch beim Panenka. So, die Reportage sind wir uns einig. Wir haben ja mit Bernd Kraus gesprochen über diesen Tonda, wie man ihn auch nannte.
Panenka.
Panenka. Und der hat zusammen mit Bernd Kraus, Felix Austria, kann ich nur empfehlen, unsere vorletzte Folge. Es gab auch einige Zuschriften, ey Leute, ihr habt gar nicht über Max Merkel gesprochen. Max Merkel war doch schon mal auch Thema bei uns.
Absolut, ja, bei den Tyrannen von der Trainerbank.
Aber vielleicht war das nicht die letzte über Österreich. Ich habe Österreich kennen und lieben gelernt in der Folge. Bernd Kraus sagte über diesen Panenka, seinen Teamkameraden von Rapid Wien.
Dann habe ich mit dem Antonin Panenka, den Panenka-Elfmeter, den kennt man ja heute noch, gespielt und habe damals zum Tonner gesagt, als der verpflichtet wurde. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Tonner, wie kannst du so einen entscheidenden Elfmeter um die Europameisterschaft, wie kannst du den lupfen? Was will Torwart? Torwart muss ich werfen. Das war ein grandioser Spieler, ein grandioser Mensch, oder ist er? Mhm. Das ist einfach toll, mit solchen Leuten einmal gespielt zu haben und die auch nie vergessen haben, wo sie herkommen. Ne? Und das ist halt das Wichtigste.
Wichtiger Nachsatz.
Ja, das stimmt. Und man wird auch diesen Elfmeter nie vergessen. Also ich glaube, selbst in 10 oder 20 Jahren wird man sich immer wieder an dieses Schlitzohr, den Schwake vom Elfmeterpunkt erinnern. Günter Netzer hat das natürlich auch getan in diesem Interview, was es damals gegeben hat. Und der feiert den Panenka natürlich auch auf seine Art und Weise.
Unverschämtheit, absolute Unverschämtheit. Aber großartiges Können, Selbstvertrauen, was dahinter steckt. Also ich hätte mich nie im Leben getraut, nur annähernd einen solchen Elfmeter zu schießen. Also das musste bei mir eher kontrolliert sein. Und gut, also wenn der Torwart dann da stehen bleibt, ich meine, der ist blamiert für den Rest seines Lebens, nicht?
Ja, und dieser Torwart war nicht irgendwer, sondern Sepp Maier.
Wusstest du, dass die Tschechen und die Slowaken damals in Belgrad, nachdem sie den Titel gewonnen hatten, in deutschen Trikots gefeiert haben? Also sie hatten die deutschen Trikots an. Also sie haben quasi den Pokal in die Höhe gestreckt und hatten die Trikots von ihren Gegnern an. Die haben nicht irgendwie in der tschechisch-slowakischen Trainingsjacke oder sowas gefeiert. Und am nächsten Morgen nach diesem Endspiel, das übertragen wurde, ich durfte es nicht gucken, weil es natürlich auch alles viel zu lange dauerte, habe ich dann die Zeitung aufgeschlagen und sah mit einem Auge nur, wie deutsche Trikots den Pokal in die Luft halten. Und ich dachte, hurra, die Deutschen haben es wieder geschafft. Und es waren aber die Tschechoslowaken, die Trikots von den deutschen Spielern anhatten.
Aber war das dann schon so, ja, wie so eine Trophäe, wie eine Jagdtrophäe darin zu feiern, so wie ich die Alten verstanden habe, wenn sie darüber reden, über diese Zeit? Es gab ja früher häufiger auch ein Bankett zusammen der Mannschaften am Abend. Ich glaube, das war eher so eine Anerkennung des Gegners.
Total,
ne?
Total.
Ja, heute würde man das anders deuten
vielleicht. Ja, heute würde man das vermutlich nicht so machen, aber damals hat das überhaupt niemand hinterfragt, da war das völlig normal.
Sportgeist. Burkhard, da warst du wie alt als...
9.
9, ne? Mhm. Erinnerst du dich, du bist ja, also alt. Hannover 96 war ein Ding, aber Gladbach natürlich auch das noch größere für dich emotional. Erinnerst du dich an die Glanzauftritte der Gladbacher im Europapokal der Landesmeister oder war das zu früh?
Also an die ersten Jahre erinnere ich mich nicht, ne.
Da kommen wir aber jetzt in unserer Folge zu, wobei, also bevor wir da hinkommen, ich habe ja so ein paar, weil du ja schon über den Klugschiss kommst hier bei uns, ich habe so ein paar Fragen mitgebracht, weil wenn man sich um 10,97 Meter kümmert, dann kommt man natürlich zu den Regeln, die dann irgendwann mal festgelegt wurden in so einer Taverne, in einer Kneipe in London, das ist doch, ne, war doch so.
Ja.
der frühe Fußball. Und Regeln gab es, die wurden dann abgeändert und ich wollte so ein paar Regelfragen, historische Regelfragen stellen, gucken, was du dazu zu sagen hast. Wie lange durfte den alten Regeln nach der Platz maximal sein? Was würdest du sagen? A wäre 150 Yards, B 200 Yards, das entspricht 183 Metern, was ja ein Zeppelinfeld ist fast, oder doch 231 Yards, was würdest du sagen?
Also noch länger.
Noch länger, ja.
Nee, so lang. Also mit 100, irgendwas mit 180 kommt mir bekannt vor.
B? Ja. Ja, erster Punkt. Super. Und noch eine Frage. Es gab ja das Tor in dem Sinne nicht am Anfang, sondern da gab es eigentlich nur so zwei Pfosten.
Zwei Stangen, ja.
Zwei Stangen. Und dann hat man die Erfahrung gemacht, das Tor ist vielleicht ein bisschen zu hoch, wir müssen das nach oben hin begrenzen. Also heute kennt man das ja noch im American Football oder im Rugby. Aber irgendwann mal hat man sich gesagt, wir müssen ja oben was machen. Und da hat man ein Seil hingehängt. Das war keine Querlatte. Nee. So, es war ein Torband. Welche Farbe hatte dieses Torband? Wurde nämlich vorgeschrieben. War dieses Torband...
Ach. Echt?
Ja, das von 1966. Diese Begrenzungsregel kam ja dann.
1866.
1866, Entschuldigung. War das Torband weiß, war es gelb oder war es C rot?
Rot.
Ja.
Signalfarbe.
Ja, wusstest du das?
Nee, geraten.
Ja, das ist also du machst es gar nicht schlecht. Es hat sich weiterentwickelt.
Die Farbe des Bandes war vorgeschrieben.
Ja.
Das finde ich ja super.
Und wer bekam eigentlich, das ist auch noch lustig, wer bekam in den archaischen Fußballregeln eigentlich den Einwurf? Wurde einfach abwechselnd eingeworfen, wenn der Ball die Außenlinie dann passiert hat? Ja, das ist eine ernsthafte Frage. A, also abwechselnd. B, war es so, dass ein Münzwurf darüber entschied? Dann
schon, Einwurf?
Ja, oder der Habhafte, also der zuerst den Ball dann ergatterte, bekam auch den Einwurf.
C.
Ja! Wusstest du das?
Nee.
Ja, der Habhafte. Das heißt, der Ball rollt aus.
Ich liebe diesen Ausdruck, der Habhafte.
Ja, der Habhafte. Ja, das heißt, dann stürzten die raus und wer zuerst den Ball hatte, durfte den auch wieder einwerfen.
Das heißt, das Spiel wird gar nicht unterbrochen.
Es geht, stell dir das heute mal vor. Super. Ein Leroy Sané würde, oder ein oh Mann, der Serge Gnabry würde sich Angst um seine Frisur machen müssen, wenn er dann in so einem Spiel gegen Kreuter führt.
Oder gegen den Hinteregger.
Hinteregger
würde jeden Einwurf für Eintracht Frankfurt holen.
Ey, stell dir das mal vor, Hinteregger und Erling Haaland kämpfen um Einwürfe. Ich finde einige Regeln ziemlich geil, die sollte man wieder einführen.
Ja, früher war nicht alles schlechter, Sven.
Nein. Und noch eine. Ja. Was passierte eigentlich damals nach jedem erzielten Tor? Gab es A, einen Seitenwechsel, B, Shake Hands der Spielführer oder C, gab es einen Teambreak, damit sich alle wieder besprechen konnten?
Handshake.
Nein, Seitenwechsel.
Ach.
Ha, ich hab ihn, ey. So, 1970. Erstes Elfmeterschießen.
Ja, Gladbach zum ersten Mal Meister geworden damals, ne? Dann zum ersten Erstmal Europapokal der Landesmeister. Ich weiß, dass die in der ersten Runde gegen den zypriotischen Vertreter gespielt haben. Ich glaube, Larnaca ist das gewesen. Und Hinspiel dann auf Zypern dachten die Gladbacher auch und dachte vor allen Dingen Günter Netzer. Und der hatte noch furchtbare Erinnerungen an Zypern, weil er damals mit der Nationalmannschaft gespielt hat. Das war noch gar nicht lange her. War zur Europameisterschaft 1968. Und die Deutschen spielten nur 0-0, qualifizierten sich nicht für die Endrunde. War die peinlichste Nummer in der deutschen Länderspielgeschichte. Auf einem furchtbaren Acker, der wohl eher so ein Zementplatz gewesen ist. Und die Gladbacher hörten nur den Erzählungen von Günter Netzer zu und er sagte, es wird furchtbar. Wir müssen versuchen, das irgendwie abzuwehren.
Im Lovers Lane,
Im Lovers Lane.
Wahrscheinlich da gestanden.
Sie standen da und rührten im Martini und dann, das geht so nicht. Wir müssen was ändern. Und dann kamen aber die Zyprioten wohl auch mit dem Wunsch, das Spiel.
Darf man nicht auch Zypra? Kann man auch sagen.
Ich glaube, Zypra darfst, ich finde aber Zyprioten so schön.
Klingt viel schlauer auch.
Ja.
Aber Zypra kann man auch sagen.
Kann man bestimmt
sagen. Ich bin mir ziemlich sicher.
Ja, du kannst alles sagen.
Das kann ich.
Ja. Okay. Also auf jeden Fall, die Zyprioten kamen also mit dem Wunsch, das Spiel nicht zu Hause austragen zu können, weil man dachte, wir scheiden ja sowieso aus und wenn wir vielleicht woanders spielen, dann kommen mehr Leute und wir verdienen noch ein bisschen mehr Geld.
Ach nee.
Ja, und dann hat man das Spiel tatsächlich nach Deutschland vergeben, aber nicht nach Mönchengladbach, sondern nach
München oder
nach Augsburg.
Hä?
Ja, das ist doch klar.
Was?
Ja, natürlich, nach Augsburg. Und dann haben sie das Hinspiel also, Europapokal der Landesmeister, das einzige Spiel im Europapokal der Landesmeister, das jemals in Augsburg ausgetragen wurde, war Larnaca mit Heimrecht gegen Borussia Mönchengladbach und es ging am Ende, glaube ich, 0-6 aus und Rückspiel dann 10-0 und so sind die Gladbacher ins Achtelfinale gegen den englischen Meister FC Everton gekommen.
Das klingt schon ziemlich cool mit Achtelfinale, aber es war auch die zweite Runde. Also es ging ja früher ratzfatz. Also sagen wir mal, Achtelfinale klingt größer, ne? Ja, gegen Everton haben die gespielt, ne? Die Gladbacher. Hinspiel 1-1, Rückspiel 1-1 und dann kam es eben zu diesem Elfmeterschießen.
Im Goodison Park. Wir waren mal im Goodison Park. Na, aber erinnerst cool. du dich?
Ja, wir waren ja, waren wir dreimal in Liverpool oder zweimal? Ich weiß gar nicht mehr. Zweimal. Ja, ganz toll. Everton, ne?
Everton ist ein altes Stadion mit so Holzträgern, ne? Mit so Pfosten, die die Tribüne noch halten, die dann, und das ist eine ganz, ganz enges, steiles Stadion und ich hatte so das Gefühl, als wir da drin waren, das Stadion hat sich irgendwie in den letzten Jahrzehnten gar nicht irgendwie verändert.
Du hast auch ein wunderbares Foto gemacht, ich kriege ja von dem so einen Kalender mit den Fotos, das ist ja echt total schön, du bist ja im Prinzip auch Fotograf und da hast du diese, das sind ja keine Sitzschalen, das sind so, ja, wie soll ich sagen, das sind nur Holzbänke, sind auch nicht Klappsitze, aber auch so aus Holzrippen. Und dann ist da, die sind natürlich blau in Vereinsfarben und dann die Nummer ist dann in weiß auf diesen Klappsitzen drauf und das ist ein ganz tolles zusammengebautes Stadion, eins der ältesten in England, wo auch King George der Fünfte war und viele Schlachten da geschlagen wurden. Und eine war die gegen Borussia Mönchengladbach. Und wenn man sich dieses Elfmeterschießen anguckt, ey, Kleff, der Gladbacher Keeper, der steht im Prinzip im Schlamm. So sah sein Torraum aus. Anfang November 1970, ich habe mal das Elfmeterschießen mitgebracht. Und was sind das für Namen, ne?
Royal also jetzt gegen Kleff. Gehalten von Kleff. Seeloff gegen Rankin. Der Ball ist im Tor. Mönchengladbach führt. Laume schießt vorbei. Die Nerven, die Nerven, die Nerven. Morrissey gegen Kleff. Everton führt 2-1. Und nun Heinkes gegen Rankin. 2-2.
Ja.
Die haben das ist ein statischer Torschrei, oder?
Ja, ich glaube, es war Lugi Müller, der dann verschossen hat.
Ja, es war Lugi Müller. Ja. Das weiß ich sicher, dass es Lugi Müller war.
Aber dieser ekstatische Jubel da, ne?
Ja. Krass, was sich da löst, ne? Also ja. Das erlebst du, glaube ich, nur, wir waren ja jetzt auch schon oft in England und sind ja auch immer auf der Suche nach genau diesen Momenten. Haben sie, glaube ich, in der Premier League nur selten gefunden, aber in den unteren Klassen findet man es noch.
Ja, total. Und wenn man sich dieses Elfmeterschießen da anschaut, die Gladbacher Trikots, man sieht einen jungen Horst Köppel, ne, mit gelben Stutzen, das war total, also ja, das, ich habe das gesehen, dachte mir, ich habe Gladbach nicht mit gelben Stutzen in Erinnerung, mit aber oben auch den weißen Trikots und grün, schwarz, weiß, ja, die Farben sind ganz normal, aber eben gelbe Stutzen, vielleicht haben die im Europapokal dann getragen.
Wegen dem Rast wahrscheinlich, damit die wussten, wo das Bein aufhört und der Fuß anfängt.
Ja, das sind natürlich, also diese, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Horst Köppel da sehe, der ja ein toller Stürmer war, der viel gewonnen hat und vergleiche den zum Beispiel von dem sich ganzen Geben auf dem Platz, zum Beispiel mit einem Leroy Sané, dann weiß ich, warum ich Jogo Bonito brauche, um meine Liebe zum Fußball zu konservieren. Das sind ganz tolle Bilder, ganz dichte Impressionen und Gefühle auch.
Ja, ich stelle mir manchmal trotzdem die Frage, ob wir da einfach in der Vergangenheit hinterher jagen, die vielleicht mit der Gegenwart einfach so wenig zu tun hat, dass das irgendwie auch so ein bisschen so ein vergebliches Bemühen ist.
Ja, aber es ist auch das Improvisierte. Also allein, dass du eben erzählst, dass die 76 vorm Finale nicht wussten, dass da ein Elfmeterschießen stattfand. Also dieses nicht komplett durchchoreografierte und auch von Medienabteilungen gesteuerte, das gab es ja in der Form eigentlich gar nicht.
Nee, das stimmt.
Naja, natürlich, vielleicht ist es so. Aber warum sollte man nicht ja dazu sagen, dass man auch nostalgisch unterwegs ist? Ja, das war auf jeden Fall das erste Elfmeterschießen, das so stattgefunden hat. Und Gladbach hat es dann leider verloren. Jupp Heynckes, der den Elfmeter erfolgreich geschossen hat, der war einer, der ja später als Trainer, Jupp Heynckes lernen wir immer neu kennen. Der in der letzten Folge war das ja bei Knochenbrecher und Menschenfresser.
Hat Uli Borowka alle schmutzigen Tricks beigebracht.
Die er als Stürmer kennengelernt hat von anderen Verteidigern. Der war ja auch derjenige als Trainer, der Lothar Matthäus mehr oder weniger gezwungen hat, in seinem letzten Spiel für Gladbach gegen Bayern,
84,
ja, im Pokalfinale, den Elfmeter zu schießen und den hat er verschossen. Matthäus wollte eigentlich nicht schießen, so wie er auch 90 nicht geschossen hat. Angeblich, weil vielleicht waren die Schuhe wirklich nicht so, dass er sich
fühlte. Die waren neu.
Ja, genau. Deswegen,
fühlte sich nicht sicher.
Genau, fühlte sich nicht sicher, deswegen Andi Brehme. Pierre Littbarski war auch eine Variante für 1990, aber es war dann Andi Brehme, der geschossen hat. Aber der Jupp Heynckes hat ihm da die Pistole auf die Brust gesetzt. Also man lernt die dann schon auch anders kennen manchmal.
99 hat er doch auch verzockt, der Matthäus, ne?
Letztes Spiel von Bayern München,
ne? Elfmeterschießen gegen Werder Bremen, ne?
Das ist ein spannendes Thema.
Ja, absolut. Ja, und das Ganze ging los 1891. Und die Entstehungsgeschichte des Strafstoßes ist eigentlich so krass und so irre und so überraschend, dass ich wirklich am Anfang so gedacht habe, ach echt, so ist das gewesen? Kann man sich gar nicht vorstellen. Also es geht los mit einem Torhüter tatsächlich, mit William McCrum, der für Milford gespielt hat. Und damals war 1891 oder 90er Jahre des 19. Jahrhunderts war ja so, dass der Fußball wirklich noch so der Gentleman-Sport war, ne? Also das war jetzt, Fußball war der Sport der besseren Kreise, der höheren Kreise, weil die anderen schlichtweg keine Zeit hatten, Fußball zu spielen. So, und William McCrum war vom Beruf erstmal Sohn, dann war er Nichtsnutz und drittens war er ein Spieler, war spielsüchtig. Ja? Und sein Vater war also ein millionenschwerer Textilfabrikant, und die lebten im Süden von Nordirland, an der Grenze zur Republik Irland, in Milford. Und William McCrum hatte also beobachtet, als Torhüter des FC Milford, dass sich die Attacken der Verteidiger mehrten, die Stürmer zu Fall brachten auf ihrem Weg zum Tor, zum sicheren Tor. Und er dachte sich, das kann so nicht weitergehen, weil da wohl auch ab und zu der ein oder andere Stürmer das Zeitliche segnete.
Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Strafstöße?
Nein, es gab nur Freistöße, aber keine Strafstöße. Okay. Auch bei Handspiel beispielsweise, wenn ein Verteidiger für den Torhüter auf der Torlinie klärte, gab es keinen Strafstoß, sondern es gab Freistöße. Und die Mauer stellte sich dann quasi direkt vor den Ball und dieser Freistoß brachte natürlich nichts ein. Du konntest als Verteidiger den Ball ungestraft, im Prinzip ungesühnt, mit der Hand von der Torlinie wegwischen und es passierte nichts.
Also sogenannte Gesetzeslücken, wenn man so will.
Kann man so sagen.
Fußballzeit.
Und das ist ja aber auch das Spannende, ne? Wie diese Lücken dann gefüllt wurden, mit welchen Paragraphen und mit welchen Regeln. Und dieser Strafstoß entstand also im Hirn von William McCrum, der sich sagte, das kann so nicht weitergehen, dass die Stürmer umgetreten werden auf dem Weg zum Tor und dass hier auf der Torlinie quasi Handspiele stattfinden. Und der kam dann eben auf die Idee, eine 12-Yard-Linie zu ziehen und dass von dieser 12-Yard-Linie dieser Elfmeter oder diese 10,97 Meter auszuführen sind.
Wie Linie?
Das ist quasi wie so eine Linie, die einmal von der...
Zum Punkt?
Du hast recht, von der linken, muss ich erklären.
Ja.
Von der linken Seitenlinie zur rechten Seitenlinie wird diese...
Wie beim American Football, genau, so eine lange Linie
abgezogen. So eine 12-Yard-Linie wird durchgezogen und der Strafstoß am Anfang wurde von der nächstmöglichen Position auf dieser 12-Yard-Linie ausgeführt. Also wenn das Foul ganz links war, dann wurde der Strafstoß quasi auch von dieser Linie ganz links ausgetragen. Du konntest nicht von irgendwo schießen, sondern der Schiedsrichter hat dann entschieden, von wo das ausgeführt werden musste. Und der Ort des Vergehens musste also quasi möglichst nah zu dieser 12-Yard-Linie sein.
Ach.
Ne? Also der kürzeste Weg quasi zur 12-Yard-Linie. Und dann gab es noch eine zweite Linie, das war die 18-Yard-Linie, die dann gezogen wurde. Und die 18-Yard-Linie brauchte man, um alle anderen Spieler außer den Schützen hinter diese Linie zu versammeln.
Ja, das hat man ja heute im Prinzip auch noch.
Im Strafraum, genau. Und mit dieser Linie, diesem Viertelkreis da am Strafraum.
Die den Abstand von 9,15 Meter definiert zum Elfmeterpunkt. Das ist ja so am 16. Das sind so Dinge, die man ein Leben lang als Fußballfan manchmal gar nicht weiß. Warum haben wir eigentlich diese Linie? Aber deshalb ist sie ja da.
Deshalb ist sie da. Und damals hat man das eben mit dieser 18-Yard-Linie gemacht.
Echt?
Da mussten die Spieler also dahinter. Und dann wurde diese Regel also eingeführt. Und im ersten Sommer in Schottland, in irgendeinem Charity Cup, gab es dann auch den ersten Elfmeter. Den hat James McLuggage dann sicher verwandelt. Ne? Und dann ging das also so, dass auch irgendwann das internationale Regelboard, ne, das war damals auch schon besetzt von alten Männern wie heute auch, das IFAB hat dann irgendwann sich entschlossen, dem zuzustimmen, nach langen Widerständen und ausgiebigen Widerständen, vor allem der englischen Vereine, wo die Spieler sagten, das kann nicht wahr sein, dass uns jemand unterstellt, wir würden absichtlich jemanden daran hindern, ein Tor zu schießen. Das ist nicht gentlemanlike. Und es war natürlich aber Alltag. Und die Spieler haben sich größtenteils am Anfang dagegen gewehrt. Das ist gegen diese Einführung der Regel, vor allen Dingen die englischen Fußballer. Und der großartige Club der Corinthians aus London, der hat sich am Anfang quasi weggedreht. Und wenn es einen Elfmeter gab, haben die das nicht verfolgt, haben sie nach draußen gegangen und haben eine Zigarette geraucht.
Weil?
Weil sie das empörend fanden, dass ein Spiel auf so eine Art und Weise fortgesetzt wird.
Was ich auch irgendwo gelesen habe, war, dass in den frühesten Zeiten sich die Mannschaften einigen mussten auf tatsächlich einen Strafstoß. Dass es auch so ein Gentleman Agreement war. Man konnte gar nicht akzeptieren, dass es so etwas wie Niedertracht oder einen Verstoß im Spiel gibt, weil es sei ein Gentleman-Sport und deswegen braucht man sowas nicht. Das war ja der Stein des Anstoßes für so viele Diskussionen, die aus heutiger Sicht total absurd wirken. Ne?
Waren sie ja damals auch schon, das war damals ja auch gang und gäbe, es wurden Spieler umgebracht auf dem Weg zum Tor. Weißt du, sind Menschen gestorben beim Fußballspiel? Ja, die wurden so schwer verletzt, dass sie danach quasi gestorben sind an ihren Verletzungen. Die haben innere Verletzungen
Auf dem Weg zum Elfmeter? Oder?
Ja. Das ist ja das, echt? Was ich dir versucht habe, gerade zu erklären, dass sie, also die haben nicht nur kein Tor geschossen, sondern die
mir sind muss sogar, man das immer ganz deutlich sagen,
ja,
das
ist ja der Wahnsinn.
Die sind gestorben. Ja. Das ist ja furchtbar. Mhm. Ja. Aber Witz ist auch immer Tragödie plus Zeit, sage ich an solchen Stellen. Interessante Phase. Du, weißt du was, wir streuen nochmal hier ein paar historische Fragen ein. Wie war das denn eigentlich bei der Gründung des Fußballs? Da saßen ja alle möglichen zusammen in London, in der Freemasons Tavern 1863. Welcher Club, der heute im englischen Fußball auch noch eine Rolle spielt, war denn da auch mit vertreten? War es A, der FC Watford, B, Crystal Palace oder C, Tottenham Hotspur?
Tottenham.
Nein, Crystal Palace. Mist. Zweiter Punkt, den du nicht machst. Ja, also dann gab es diesen Elfmeter seit 1891 und dieses Board musste darüber entscheiden und das ist bis heute eins, wo auch die Briten, muss man sagen, sehr stark vertreten sind mit ihren Walisern, Nordiren, Schotten und Engländern.
Ja, und die Regeln haben sich ja natürlich in den ersten Jahrzehnten schon ziemlich massiv auch immer wieder verändert und es gibt eine Zeichnung oder ein Foto, das ich total irre finde aus dieser Zeit, das auch tatsächlich hier in diesem Buch von mir, Der Weisheit letzter Schuss, zu finden ist und ich habe mich am Anfang darüber amüsiert, über dieses Bild. Und hatte da auch so eine Bildunterschrift gefunden, irgendwie damals war Linientreue nicht so gefragt und habe mir selbst so auf die Schenkel geklopft, ah, guter Witz und so. Weil nämlich der 5-Meter-Raum vom Torhüter Fatty Falk, von dem ich ja vorhin schon mal gesprochen hatte, der sieht im Prinzip aus wie so ein, als wenn der Platzwart ein Herzchen gemalt hätte. Hier, ich hab's dir mitgebracht, ne? Oder wie, als sieht aus wie ein großer Arsch.
Ne? Ja, das der 5-Meter-Raum. Also es ist eine sehr. Genau, eine eindeutige Form, die auch erotisch interpretiert werden könnte.
Ja.
Kann man so sagen?
Zwei Halbbögen, die. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist es irgendwie auch irgendwie für das Bild bearbeitet oder so. Aber nein, Sven, das war um die Jahrhundertwende gang und gäbe, dass der Platz so abgekreidet worden ist. Man hat quasi vom Pfosten ausgehend einen Kreis gezogen in einem Radius von 6 Yards. Mhm. Auf jeder Seite und hat dann quasi aber nur diesen Kreis gemalt, bis er den anderen berührt hat.
Ja.
Und so entsteht quasi diese Art Herz oder
ja, so wie das Kinder eine Möwe malen bei Bildern.
Genau.
So sieht's ja aus.
So sieht's aus. Und das war sozusagen der erste Torraum der Fußballgeschichte. Und in diesem Torraum durfte sich der Schlussmann bei der Ausführung des Strafstoßes von der 12-Yard-Linie, die 10,97 Meter entfernt ist, bewegen durfte. Also der Torhüter durfte sich innerhalb dieses Feldes bewegen und aus dieser Zone ist dann später der 5-Meter-Raum entstanden.
Der Torhüter hatte ja auch, die Regeln haben sich wirklich auch verändert, wo der die Hand nutzen kann. In den anfänglichen Regeln durfte er bis zur Mittellinie den Ball in die Hand nehmen. Mhm. Das hat sich ja auch verändert, wirklich über all die Jahre. Und hier sieht man diese Linie, die du beschrieben hast, ja wirklich. Das ist die 12-Yard-Linie,
die genau, durchgezogen, die erste Linie ist, ne? Die durchgelogen ist die 12 und die gestrichelte ist die 18-Yard-Linie, hinter der sich dann die anderen Spieler versammeln mussten.
Alter, und wie viele Leute hier stehen.
Wahnsinn,
das ist kein Wald.
70.000.
Was für ein Spiel war das?
Das war ein Pokalspiel zwischen Sheffield und Tottenham.
Und das ist, also ich muss das ja ein bisschen beschreiben, es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, es ist fantastisch. So wie das Buch auch fantastisch ist. Wie heißt es nochmal? Komm, also ein bisschen Heizdecke müssen wir hier machen.
Ja, Der Weisheit letzter Schuss heißt
es. Liebe Leute, kauft Der Weisheit letzter Schuss, da gibt es wunderbare Geschichten Bilder. Und vor allem auch Bilder. Nein, es ist ganz toll. Und da stürmt Fatty Folks, ne?
Ja.
Raus und der sieht aus wie bei Dick und Doof der Dicke, der ja. Oliver Hardy.
Der sehr
Dicke,
ne? Ja.
Der sieht original so aus. Das ist auch die Zeit und die Great Stands da, die sind ja besetzt. Das ist ja, es erinnert mich so ein bisschen an das Parkstadion.
Ja, it's packed,
mein Freund. Wahnsinn. Ja. Ach so, noch eine Frage, du, wo wir doch so ein bisschen, heute ist irgendwie crazy, ist ein bisschen eine verrückte Folge, Freestyle. Was war eigentlich bis 1866 erlaubt? Weil es gab ja dann in diesem...
1866?
Gab ja auch einen, der dann später die Rugby-Vereinigung gegründet hat, der dann rausgegangen ist.
Ja, die haben dieselben Wurzeln, ja.
Ja, die haben ja abstimmen müssen und der war überhaupt nicht einverstanden, der Einsatz der Hand und wie man Bälle passen darf.
Ich meine, jetzt kommt zur Sache. So,
A, also was war bis 66 erlaubt? A, Handspiel des Torwarts auf dem gesamten Platz. B, Handspiel zur Annahme, so wie beim Eishockey eigentlich, ne? Also nur zur Annahme und dann kann man abtropfen lassen. Oder C, Spielabbruch. Wegen Unsportlichkeit. Das ist das sogenannte Gentleman Agreement. Also wenn man sagt, da ist einer unsportlich.
Zwei. Ball mit der Hand stoppen.
Richtig.
Das wusste ich.
Aber dass man am Anfang den Ball einfach mit der Hand stoppen durfte, ne?
Ja. Ich habe es auch nur mich erinnert, weil du mir das vorher mit dem Rugby nochmal gesagt hast. Weil die tatsächlich dieselben Wurzeln haben, Rugby und Fußball.
Ja, und dann haben die ja im Board zusammen gesessen und einer war total dagegen, dass man nur den Fuß nutzen soll. Mhm. Der wollte eben den Ball mit der Hand spielen lassen, was ja philosophisch ein ganz anderes Spiel ist. Mhm. Also ich finde den Fußball deswegen so erhaben, weil er nur mit dem Fuß eben gespielt wird. Und der ging dann raus und gründete mit anderen zusammen die Rugby-Vereinigung.
Ja,
sowas. So ist es. Früher. Ey, ist das hier Geschichtsstunde? Ja, schon ein bisschen, ne? Oder?
Ja, und wir haben ja schon so viele Geschichten erzählt, zum Glück. Und was mich total happy macht, ist die Tatsache, dass wir euch alle da draußen, liebe Hörende an den digitalen Endgeräten, dass wir euch sozusagen inspirieren, euch eigene Gedanken zu machen. Zum Beispiel bei den Knochenbrechern und Menschenfressern.
Was für eine schöne Folge war das denn?
Ja, das hat ja Spaß gemacht. Das war so primitiv, das war was für ein
Meine Sinn. Kinder wollten es, ich habe es einmal gehört. Teil. Ja, wenn wir, ich bin ja manchmal dann zur Schule und dann ist morgens, Papa, komm, lass uns weiterhören. Ja, ja und ja, sie lieben Vinnie Jones. Also das lässt sie einfach nicht los, dass der mit seinen Jungs, mit der Crazy Gang da den Karton beim Busfahrer über den Kopf geschoben hat. Das fanden meine Kinder, also die staunend, Mund aufgerissen, die können es mal wieder hören, diese Geschichte.
Also mein Kleiner und ich, wir stellen regelmäßig dieses Vinnie Jones Dreierlein nach.
Diese das Dreierlein?
Ja, die beidbeinige Grätsche. Dann das verschlagene Aufheben mit den gebohrten Zeigefingern in die Achselhöhle und dann das Drehen an den Eiern, als wäre es ein Lautstärkeregler.
Kann das sein, dass wir unseren Kindern die richtigen Sachen fürs Leben beibringen?
Ich hoffe das sehr, Sven. Ich hoffe das sehr. Auf jeden Fall haben wir euch angeregt, selbst Gedanken zu machen. Und Christian Hightower hat über Twitter den Wunsch geäußert, dass wir uns auch mit Juanito eigentlich beschäftigen müssten und seinem wüsten Foul gegen Lothar Matthäus im Halbfinale Europapokal der Landesmeister 1987 in München. Und
er hat ja recht.
Lieber Christian, aber ich muss zu meiner großen Schande gestehen, ich hatte dieses Foul nicht auf dem Schirm.
Auf dem Zettel. Ja gut, es ist natürlich auch viel passiert und wir wollen das ja noch ein paar Jahre machen.
Aber dann habe ich es mir natürlich angeguckt. Und ich muss sagen, es gehörte unbedingt in diese Folge mit rein. Weil Sven, du hast es auch gesehen. Und du bist der Beste da
im Fall. Das ist wie bei einem Unfall?
Ja.
Ich muss ja immer wieder hingucken. Mhm. Ne, wieso? Du kannst es ja. Also bitte, Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus spielt, es steht 3-0 für die Bayern.
Er ist an und für sich natürlich für die Spanier eine Provokation. Ja, genau. Bayern führt mit 3-0. Wir sind im Halbfinale. Mhm. Und dann liegt er am Boden und Juanito, das klingt so süß, der Name. Ich meine, der heißt wirklich Juan Gomez González. Ja, der war 32
zu dem Zeitpunkt. Ja, du fängst aber zu weit hinten an, Sven. Weil erst spielt Matthäus faul, dann wird er von einem anderen Madrilenen umgestoßen und dann kommt Juanito angestürmt.
Weil aber wie schnell der da hinrennt. Wie
zwingend er unbedingt an dieser Situation noch teilhaben wollte.
Also es ist wie der Pitbull, der den Fass und dann rennt er darüber. Ja. Ich würde sagen 12 Yards, aber die rennt er in etwa einer Sekunde und
1,6 Sekunden,
ja. 10, also wahnsinnig schnell. Wahnsinn.
Und der Schiedsrichter ist aber auch schon da.
Und springt er eigentlich zuerst auf den Rücken?
Erst drauf, auf den Rücken?
Erst auf den Rücken, richtig drauf. So wie seinerzeit übrigens Totti auch bei Kalle Ramelow.
Das weißt du noch? Ja, absolut.
Ja, also Carsten Ramelow von Totti war auch so, der streckte die Beine im Sprung auf den Rücken und Ramelow drückte sich zur Seite hoch und das war ganz fürchterlich, der Rücken war gezeichnet. Zurück zu Lothar. Also da steht der Juanito, der kleine, lausige, auf dem Rücken drauf und dann geht's weiter.
Und das hat der Schiedsrichter noch nicht gesehen und dann dreht sich der Schiedsrichter zu Juanito, weil er merkt, oh, vor mir ist irgendwas passiert mit Matthäus, der auf dem Boden liegt nach wie vor. Und dann sieht er, dass Juanito ausholt und Matthäus quasi mit dem Fuß im Zwischenbereich zwischen Hals und Wange trifft.
Kiefer. Ja. Er hat im Prinzip seine Fußsohle auf dem Kiefer geparkt, aber dann auch noch durchdrücken wollen auf den Rasen.
Ja, also man hatte das, also Lothar Matthäus hat nach diesem Spiel gesagt, ich hatte den Eindruck, er wollte mich umbringen. Mhm. Und ich glaube, wenn man die Bilder sieht, kann man das bestätigen.
Naja, aber es ist ja auch interessant, was dieser Juanito, das war ja schon ein Quartalsirrer. Gott hab ihn selig, er ist kurze Zeit später bei einem Verkehrsunfall gestorben. Also er lebt nicht
87 mehr. 87 war das Spiel, 91 glaube ich ist er gestorben, ne?
92.
92
okay. Aber es gibt ein fantastisches Zitat, Burkhardt, wo er sich selbst beschrieben hat und warum so etwas möglich war. Das muss man sich ja, warum dreht ein Mensch so frei? Also ich muss sagen, ich habe mich in meinem Leben nur einmal, glaube ich, geschlagen in der 7. Klasse mit Dieter Bollig in der Schule. Und ich habe eins auf die Fresse
gekriegt. Ja, bei dem Namen Dieter Bollig, Freundchen, da wäre ich aber
umgedreht. Der hat mir eine gesenzt und danach dachte ich, du musst das in deinem Leben irgendwie anders regeln. Ich hatte also keine Schlägerei. Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Ne? Aber man fragt sich ja schon, wenn man da fasziniert hinguckt, was bewegt den Menschen so frei zu drehen?
Ja.
Diesen Pepe-Moment zu haben. Das war ja so ein Pepe-Moment.
Absolut.
Was hat er gesagt über sich und wie hat er es erklärt?
Erzähl. Du hast es doch da.
Er hat gesagt, also das Einzige, das war im direkten Nachlauf, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich mich verfluche. Das ist das eine. Und dann, ich war in meiner Karriere immer eine Person des zweiten Ichs. Also ich war immer eine Person. Das ist die geilste Schutzbehauptung. Das ist wie,
das war der
du wirst in Flagranti erwischt und sagst, Schatz, ich kann das alles erklären.
Das war der andere. Das war der andere von mir.
Ich muss Christian Heidhauer wirklich danken. Er hat mein Leben bereichert, weil ich mich nochmal mit Juanito auseinandergesetzt habe.
Ja. Erinnert mich ein bisschen an, kennst du Andy Gorham noch, den schottischen Torhüter? Andy Gorham? Nee. Andy Gorham hatte, das ist jetzt nicht so witzig, aber der hatte tatsächlich eine diagnostizierte Schizophrenie. Mhm. Und da haben die im Stadion dann die Fans von der anderen Mannschaft immer den Sprechgesang angestimmt. There's only two Andy Gorhams. Es ist politisch nicht korrekt.
Ja, das war aber
es ist mir scheißegal.
Knochenbrecher und Menschenfresser, ja. War einfach politisch nicht absolut korrekt.
So. Lothar Matthäus hat übrigens nach diesem Foul und einige Jahre später gesagt, er, also Juanito, bat mich fast direkt nach dem Spiel um Vergebung. Und ich vergab ihm. Er zeigte mir, dass er ein Ehrenmann und eine gute Person war.
Und ich finde, das setzt ihm ganz noch die Krone auf. Ganz am Ende, als sie durch waren mit dem Spiel, da hat der Juanito dem Lothar Matthäus ein Stierkämpfertuch geschenkt. Ein kapote, so nennt man das, glaube ich, ne?
Ahnung.
Ja, ein Stierkämpfertuch. Also so nach dem Motto, hey, oh, geiles Duell hier. Ja.
Ja, krasser Scheiß. Er wurde also 5 Jahre gesperrt, ne? Juanito. 5 Jahre.
Mit 32 Jahren, da geht also.
5 Jahre, also für alle Europapokalspiele, ja, wurde er 5 Jahre rausgenommen.
Ja.
Und also Christian, vielen, vielen Dank.
Ja.
Und immer gerne her damit, wenn ihr Ideen habt, Anregungen, wie man ein Thema noch irgendwie anders anfassen kann.
Ja, auch Themenvorschläge.
Ja, wir sind total offen.
Wir sind so offen und am Ende schmeißen wir die Ideen von euch auch nicht weg, versprochen. Und ich möchte an dieser Stelle Philippi Limberg danken. Bei mir ist ja Instagram der gute Weg zu mir mit Einwürfen oder auch Facebook. Könnt ihr uns folgen? Da werden wir wahrscheinlich immer aktiver. Philippi Limberg brachte mich auf Duncan Ferguson.
Ja. Macht's klingen.
Ja, der Paul Scharner, der gegen den gespielt hat, der Österreicher, sagte über den, so einem bin ich ja noch nie begegnet. Ja, Thomas Hitzlsperger hat auch Bekanntschaft gemacht mit diesem Mann oder Steffen Freund. Und der wurde zum Beispiel, glaube ich, gewürgt von Duncan Ferguson. Mhm. Dieser Mann war so knallhart drauf, dass der sogar im Gefängnis saß für einen Foul. Ja, der hat 3 Monate Haft bekommen, hat tatsächlich 44 Tage in einem Gefängnis gesessen. Und zwar 1994, nachdem er eine Kopfnuss verteilt hat in einem Spiel. Und das nennt man seitdem wahrscheinlich Glasgow Kiss. Also es ist ein sogenannter Glasgow Kiss.
Also war Schotte,
danke, Rausch, danke
Ferguson.
Dann die United war sein erster Verein, dann war er bei den Rangers, da passierte das mit dem Glasgow Kiss, dann war er bei Everton und er war natürlich einer, der ganz, ganz hart war und was ich über den so lustig finde, bei dem wurde 2-mal eingebrochen und das hätten die Einbrecher besser nicht gemacht. Ja,
okay.
Ja, 2001 kamen 2 und einen erwischte, er hat die natürlich sofort verscheucht, die haben gar nichts bekommen. Ne, einem ist hinterher gerannt und der musste dann 3 Tage in die Klinik.
Nee.
Den hat er völlig vermöbelt. Ja, komplett. Und dann hat es 2003 nochmal einer versucht, ja. Und den hat er natürlich auch gestellt. Und weißt du, was der Einbrecher gemacht hat?
Nee.
Der hat den Duncan Ferguson angezeigt wegen Misshandlung. Hat aber nicht recht bekommen. Der Richter hat gesagt,
es gibt so coole Leute.
Bist du irre oder was? Also Duncan Ferguson werde ich auch nicht vergessen. Philippi Limberg, glaube nicht, dass du so heißt, aber so nennst du dich. Schreibt uns über alle möglichen Kanäle. Wir freuen uns sehr, auch bei Einwürfe zu Elfmetern. Oder auch den vorherigen Folgen. Es gibt ja Leute, die tatsächlich bei Jogo Bonito einsteigen. Und das kriegen wir mit, dann zack, 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 sehen wir in unseren Statistiken, dass auch alte Folgen wirklich viel gehört werden. Das ist ja unsere Idee. Wir wollen am Ende eigentlich so eine Art Bibliothek da haben mit verschiedenen Geschichten, Perlen des Fußballs. Und heute ist es eben die Folge 1097. Danke für diesen Titel, ja. Burkhard, der wirklich wieder cool ist.
Ja, dafür nicht. Ich habe noch 2 klitzekleine Sachen. In der Folge Erste Male habe ich ja über meinen ersten Stadionbesuch bei Hannover 96 gegen den 1. FC Köln berichtet. Ja. 1976 war das.
Mhm.
Und damals spielte bei den 96ern ein Spieler namens Damjanov. Und irgendwie hatte ich den in meiner Erinnerung mit dem Vornamen Peter versehen, aber er heißt natürlich Georg. Und es ist euch aufgefallen. Und das finde ich großartig. Auch dafür vielen Dank.
Das ist wirklich cool. Also wir merken, und das ist ja, wir versuchen so genau wie möglich zu arbeiten. Ich bin jetzt zum Beispiel für die nächste Folge, die wird heißen Spiel des Lebens, können wir ja schon mal so spoilern, bei Andres Escobar. Fürchterliche Geschichte. der erschossen wurde. Und
Kolumbianer?
Genau, da gibt es Berichte, wo es 12 Kugeln waren, 6 Kugeln. Es ist also manchmal nicht ganz einfach, wirklich ganz korrekt zu sein. Wir geben da unser Bestes und wenn es dann mal ein Vorname ist, der da verrutscht oder so, dann seht's uns nach. Wir geben hier unser Bestes.
Ja, wir kommen jetzt zum nächsten Elfmeter, der irgendwie Geschichte geschrieben hat und eine kleine Vorgeschichte dazu. Also ich habe irgendwann mal vom Schandelfmeter von Leipzig gelesen und ich wusste damit nichts anzufangen. Und dann habe ich in der Vorbereitung auf diese Sendung heute wieder vom Schandelfmeter gelesen und musste zu meiner Schande gestehen.
Oh, deine Frau ist gerade gekommen. Ab jetzt müssen wir wirklich mit Gendern
aufpassen. Ja, du musst aufpassen. Ich mache das ja aber sowieso.
Ich habe sie jetzt hinten am Fenster gesehen.
Ja, aber ich habe
so geguckt.
Ja, die hat schon wieder das Innen.
Ich bin noch nicht einmal ausgerutscht.
Das Sternchen hat sie schon wieder zwischen deine Augen also, genagelt.
Schandelfmeter
das Gendersternchen.
So. Die Schandelfmeter Innen ja. Jetzt. Ja, bitte.
Also der Schandelfmeter und der Schandelfmeter von Leipzig. Ja. Und weißt du, welche Idee ich hatte, Sven, jetzt ohne Quatsch? Ich hatte wirklich, ich habe so gedacht, Alter, du tust immer so, als wenn du echt der Superchecker im Fußball bist, aber du weißt so wenig über den DDR-Fußball. Ja, du weißt 74 irgendwie Hamburg, ja, ja, 1-0, Sparwasser und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mir versucht vorzustellen, wie sah der Sparwasser eigentlich aus? Wie sah der Torhüter eigentlich aus? Wie sah Peter Ducke aus, der geniale stürmende Mittelfeldspieler von Carl Zeiss Jena? Und ich habe keine Gesichter vor Augen, ich weiß kaum etwas. Und das war mir einfach so auf einmal so klar, dass ich mich da aus Ignoranz nie mit beschäftigt habe, weil dieser DDR-Fußball einfach, den gab es zwar, aber man hat ihn irgendwie, solange es die Grenze noch gab, irgendwie nie so richtig wahrgenommen.
Dann, als Westkind.
Als Westkind, ja. Und es hat sich aber auch nach der Öffnung der Mauer oder der Grenze nicht zwingend und nachhaltig verändert. Also das muss ich schon zugeben. Und ich habe mir vorgenommen, den DDR-Fußball einfach auch stärker hier zur Geltung zu bringen. Und deshalb finde ich diese Geschichte mit dem Schandelfer von Leipzig ganz wichtig, weil der viel über den DDR-Fußball erzählt. Mhm. Also der Schandelfer von 1986 in Leipzig, Bruno-Plache-Stadion, 13.000 Zuschauer und es spielte Lok Leipzig gegen BFC Dynamo. Und jetzt muss man vielleicht denen, die es nicht mehr wissen, erklären, der BFC Dynamo war nicht der Stasi-Club, aber er war der Club, der vom Stasi-Boss Erich Mielke protegiert worden ist.
Also schon Stasi-Club.
Ja, aber es bedeutet jetzt nicht, dass es alles Stasi-Mitarbeiter gewesen ist, die da
sind. Nein, aber das Ministerium für Staatssicherheit war auch für Reiseaktivitäten zuständig.
Richtig.
Und wenn du gegen die irgendwie opponiert hast oder da die dicke Lippe hattest, dann gab es ein Problem.
So, und das führt, und Erich Mielke war eben fatalerweise für den DDR-Fußball auch großer Fußballfan. Mhm. Und der legte natürlich auch dann da seine Hand drauf oder war dann eben da präsent, wenn sein Club irgendwie drohte, nicht Meister zu werden. Mhm. Und das führte dann so ab Ende der 70er Jahre dazu, dass vermehrt einfach Schiedsrichterentscheidungen getroffen wurden, die man nicht mehr nachvollziehen konnte, die aber letztendlich im Ergebnis dazu führten, dass der BFC Dynamo wieder DDR-Meister wurde. Und das zeichnete sich also auch im Frühjahr 1986 wieder ab und es war am 22. März 1986 und du wirst dich vielleicht erinnern, was kurz vorher passiert ist. 3 Tage vorher.
22. März 86.
Ich kürze es ab, es war das Wunder von der Grotenburg.
Ach.
Ja.
Dynamo Dresden
Dynamo,
mit dem 3-7.
Genau, geht in Krefeld unter, zur Pause noch geführt und dann am Ende abgesoffen, ausgeschieden.
Der große Gegenpart zu BFC Dynamo übrigens. Also Dresden und BFC Dynamo, das war Krieg.
Mhm. Und der Frank Lippmann noch geflohen von Dynamo Dresden und natürlich Fußball
also DDR ein heller
Aufruhr. Komplett in Aufregung, Aufruhr. Ja. Und vorher hatte sich auch schon was angestaut. Es gab wirklich viele Briefe, die bis heute erhalten sind, die ans Politbüro geschickt worden sind, wo sich Fußballfans darüber beklagt und bitterlich beschwert haben, dass die Schiedsrichter immer den BFC Dynamo in entscheidenden Momenten eben bevorzugen würden. Mhm. Dass am Ende halt der Meister BFC Dynamo hieß. Mhm. So, und nun zeichnete sich das 1986 im Spiel zwischen Lok Leipzig und dem BFC Dynamo wieder ab. Lok Leipzig war der einzige ernsthafte Verfolger und das war wirklich ein Spitzenspiel. Und Leipzig führte lange mit 1-0 durch Olaf Marschall. Mhm. So. Ne, und die Leute freuten sich und dachten, ja, jetzt packen wir sie. Und dann gab es eine Nachspielzeit, weil es ein brutales Fußballspiel war, also mit Kopfverletzungen und allem Schnickschnack und musste halt nachgespielt werden. 5 Minuten, was damals ungeheuer viel war. Schiedsrichter Bernd Stumpf und die Zuschauer auf den Rängen dachten schon, jetzt geht das schon wieder los. Jetzt lässt er so lange nachspielen, bis der BFC Dynamo den Ausgleich kriegt. Und sie bekamen den Ausgleich. Und im DDR-Fernsehen wurde das dann damals so beschrieben.
In der vierminütigen Nachspielzeit ahndete Stumpf einen Rempler von Richter gegen Bernd Schulz mit Strafstoß. In der Zeitlupe sehen Sie das Pärchen ganz links am Blutrand. Aber auch die verzögerte Blickfolge gibt keinen absoluten Aufschluss darüber, ob berechtigt oder nicht. Stumpfs Kommentar: Ich stand 4 Meter daneben. Richter stieß Schulz mit dem Ellenbogen um. Eine sehr umstrittene Entscheidung.
Ja, das kann man so sagen. Es gab danach einen Protestschrei, einen Aufschrei im ganzen Land. Frank Pastor, nicht Pistor, sondern Pastor, verwandelte den Elfmeter für Dynamo. Und nach dem Spiel kam er dann zu seinem Auto. Der Frank Pastor, der hatte das in so einem abgesperrten Bereich geparkt, ein Lader, und musste feststellen, dass seine Scheibenwischer verbogen waren. Also, hey, da wusste man, die Fans wussten echt gut Bescheid. Und das war natürlich auch keine Lappalie, ne? Also, wenn deine Scheibenwischer verbogen waren, nein, in der DDR, ja, dann brauchtest du natürlich einfach Connections, um schnell wieder Scheibenwischer zu kriegen. Ja, ja. Also das war schon auch, es war richtig krass. Und dieser Bernd Stumpf, der also Zeit seines Lebens immer behauptet hat, dieser Elfmeter war komplett korrekt, den ich da gegeben habe, obwohl es keiner außer ihm gesehen hatte im Stadion, wurde danach rausgenommen. Man hat ihn rausgenommen aus dem aktiven Betrieb. Ne? Er war das Bauernopfer. Mhm. Ja. Man hat ihm nahegelegt, die Pfeife quasi erstmal aus der Hand zu legen, weil man Ruhe haben wollte im DDR-Fußball. Man wollte die Fans irgendwie beschwichtigen. Und er hat es aber nicht auf sich sitzen gelassen. Und er hat nach Beweisen gesucht für die Richtigkeit seiner Entscheidung. Und er hat tatsächlich irgendwann Bilder gefunden, die Verantwortliche des BFC Dynamo selbst gedreht hatten. Und diese Bilder wurden vor 20 Jahren etwa vom Mitteldeutschen Rundfunk gezeigt, und Bernd Stumpf hat sie dann damals folgendermaßen kommentiert.
In der letzten Minute der Nachspielzeit kam es dazu, dass nach einer Flanke vor das Tor der Ball von Leipziger Verteidigern abgeköpft, zurückgeköpft wurde und der heranstürmende Schulz dann von Richter in den Rücken gestoßen worden ist mit beiden Händen. Und da war natürlich in Bruchteilen von Sekunden für mich die Frage, was machst du jetzt? Denn auch in diesen Bruchteilen ist mir klar gewesen, dass ein Elfmeterpfiff natürlich das Stadion zum Kochen bringen wird. Letztendlich habe ich mich dafür entschieden, für den Elfmeterpfiff.
Ja, und man kann das nachvollziehen. Also ich habe dann die Szene auch gesehen in diesem Bericht vom Mitteldeutschen Rundfunk, die haben das toll aufgearbeitet. Und da muss man sagen, ja, es gab einen ganz klaren Stoß, den man aber im DDR-Fernsehen nicht sehen konnte und den man wahrscheinlich im Stadion auch nicht unmittelbar sehen konnte, weil er quasi ein bisschen abseits des Balles war. Und den Elfmeter konnte man also tatsächlich geben. Aber Bernd Stumpf war das erste Bauernopfer quasi im DDR-Fußball, also im Arbeiter- und Bauernstaat, durfte kein Spiel mehr pfeifen, hat danach kein einziges Spiel mehr gepfiffen tatsächlich. Und man muss aber jetzt trotzdem nicht so unglaublich viel Mitleid mit diesem Bernd Stumpf haben, weil der nachgewiesenermaßen sich zweimal bei der Stasi verpflichtet hat. Einmal ganz früh in den 60er Jahren und dann einmal noch kurz vor der Wende, also im Sommer 1989, hat er sich nochmal als IM quasi selbsttätig bereit erklärt, da mitzumachen bei dem Verein, weil sein Sohn gerade dabei war, eine illegale Autoschieberbande aufzubauen und dabei erwischt worden war. Und er wollte irgendwie schön Wetter machen für seinen Sohn. Und dieser Bernd Stumpf hat in den 70er Jahren, hat er mal seinen Schiedsrichterboss angeschwärzt, also von den DDR-Schiedsrichtern, weil der ein Päckchen bekommen hatte aus dem Westen mit 100 Trillerpfeifen drinne. Das war nicht opportun. Und dann hat er das angeschwärzt und dann musste der Leiter der Schiedsrichterkommission oder des Schiedsrichterwesens in der DDR seinen Hut nehmen.
Also dein Mitleid hält sich da
in ganz engen Grenzen, ja.
Was ich mich frage, also man kommt, also es ist ja eine strittige Entscheidung, ne? Aber es gibt ja so einen Volkszorn fast, der dann da seinen Anfang nimmt. Es ist ja immer die Frage, auf was für einen Boden fällt so eine strittige Entscheidung? Und da fiel sie natürlich auf so einen Boden des, ja, in der Provinz hatte man immer den Eindruck, ja, die in Berlin, die bekommen ja wirklich alles sozusagen in den Arsch geschoben. Die bekommen die Westfrüchte, die haben Mandarinen, die haben Bananen. Also jetzt mal, um bildhaft zu sprechen.
Und ja, auch ganz praktisch, ne? Die saßen ja im Mannschaftsbus und haben ihre Fresspakete aufgemacht.
So ist es. So. Und dann fiel das natürlich den Leuten auf und das machte die Runde und dann wieder so eine Entscheidung. Und der BFC Dynamo war ja seit 1979 Serienmeister. Ja. Jedes Jahr. Und das war ja so komisch. Die werden Meister und Dynamo Dresden holte den Pokal. Also irgendwie war das so aufgeteilt in der DDR. Man fühlte sich da einfach gelenkt und das war eben so eine Situation, wo dann tatsächlich dieses ganz trockene Stroh in Flammen stand und richtig hochging. Und das, der Plot an der Geschichte ist tatsächlich so, dass der vielleicht sogar die richtige Entscheidung getroffen hat. Ja. Und es trotzdem als Skandal-Elfer in die Geschichte eingegangen
Schand-Elfer.
Ist.
Der Schand-Elfer hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eindruck. Der Schand-Elfmeter von Leipzig.
Aber Also das war am 22.03.86. Interessant, diese Verknüpfung, die hatte ich nicht mit dem Wunder der Grotenburg. Ich habe mit Friedhelm Funkel da so oft drüber gesprochen, über dieses Spiel. Werden wir sicherlich auch nochmal hier in Jogo Bonito machen, weil auch das ist ja Fakt. Es gibt ja bekannte Geschichten, aber es ist trotzdem auch unsere Aufgabe, diese bekannten Geschichten auch zu erzählen. Wir suchen ja gerne Dinge, die Leute noch gar nicht kennen.
Ja.
Aber da sollten wir auch mal
drüber sprechen. Ja, mit Friedhelm könnten wir auch mal einladen. Also
definitiv, ich finde, das ist so ein
Friedhelm hat so viele Sachen zu erzählen und es wird allerhöchste Zeit, dass er sich endlich an seine Biografie setzt.
Ja, absolut. Ja, du, ich habe seine Nummer. Können wir nochmal anrufen. Aber was du jetzt eben für einen Stein in mein Wasser geworfen hast, ist, der schlägt Wellen. DDR-Fußball. Also seit wir Jogo Bonito machen, habe ich die ganze Zeit irgendwelche Bücher, die da angeliefert werden. Weil man fängt auf einmal an, rumzustöbern und zu suchen, was könnte interessant sein. Mhm. Ich habe mir ein ziemlich dickes, bebildertes Buch aber über den DDR-Fußball geholt und würde mich da auch gern reinarbeiten und vielleicht mal eine Folge gerne machen. Auferstanden aus Ruinen, was weiß ich was, wie wir das Ding dann nennen. Aber ich würde den DDR-Fußball oder die DDR-Liga, wahrscheinlich reicht eine Folge nicht aus. Wenn du da einmal reinkommst, dann kommst du auf einmal auch in ganz viele Details. Aber ich würde gerne mal DDR-Fußball machen.
Ja.
Das sind wir schon mal zwei, ne?
Ja, das bedeutet
viel Arbeit. Wir müssen nicht mit dem Chef sprechen. Wir können das dann einfach machen.
Ja, wir müssen.
Hurra!
Das stimmt, aber wir müssen, das bedeutet unglaublich viel Grundlagenarbeit
noch. Ne?
Also das würde ich mir jetzt im Moment überhaupt noch nicht zutrauen.
Ist so ein Projekt für, ja, fürs Jahr irgendwann. Wir sind in Jogo Bonito bislang ein paar Mal in England gewesen, aber ich finde, jetzt sollten wir nochmal hingehen, weil wir reden ja beim Elfmeterschießen auch über. Das ist schon ein nationales Trauma, das Elfmeterschießen für absolut, England. Ja. Auch jetzt nach der letzten Europameisterschaft. Mhm. Das war ja der
Hammer. Drei verballert, ja.
Ja, und vor allem, also der Trainer, der selber 96 als, ich glaube, jüngster Spieler den entscheidenden Elfmeter vergeben hat, schickt dann bei den letzten dreien Jungs da auf den Platz, die er gerade einwechselt, die dann für England in dieser aufgepeitschten Stimmung die Elfmeter
20,
verwandeln sollen. Und da haben wir ja riesen Rassismusdebatten im Nachlauf gehabt. Und auch vergebene Elfmeter. Ich würde mal gerne bei vergebenen Elfmetern und nicht der Rassismusdebatte bleiben in dem Zusammenhang und über ein nationales Trauma reden. Nimmt seinen Anfang für die Deutschen bei der WM 1990, Halbfinale, ne?
Ja.
Also das war schon unglaublich. Bodo Ilgner im Kasten der deutschen Nationalmannschaft und ja, die englischen Kommentatoren, so wie englische Kommentatoren, da sind im Halbfinale.
Feel pretty happy about Stuart Pearce coming up in this situation. The man who doesn't mince his words and really doesn't mess about when it comes to hitting a football. Oh, and he's hit it too straight. And West Germany find it's tilting their way. Lineker ruffles Pearce's hair and tries to make him feel better, but there's only one way to make him feel happier, and that's for England to get the better of this penalty, which is to be taken by Olaf Ton, and he's put it away. And they're in pole position. It's an unenviable task for Christopher Waddle. Pearce can't look. Here goes Waddle. Oh dear, it's West Germany. The favourites have got through by the narrowest of margins, ended by penalty failure. Fortune and a fair amount of skill and nerve. And for England, a defeat not at pure football, but through failure from 12 yards out.
12 yards out.
Ja, von 10,97 Meter. Mm. Not pure football, by failure. Also sie sind ausgeschieden nicht durch puren Fußball, sondern durch Versagen. Der Elfmeter hat schon eine echt besondere Rolle im Fußball. Magst du ihn eigentlich? Findest du die Entscheidung gut oder findest du tatsächlich, dass das keine Entscheidung des Fußballs ist?
Das Elfmeterschießen finde ich super. Ich finde, das muss unbedingt immer bleiben. Ich will kein Wiederholungsspiel haben. Weil ich finde, wenn du es als Kleiner geschafft hast oder als Außenseiter bis ins Elfmeterschießen zu kommen, egal wie du es gemacht hast, dann musst du auch die große Chance haben. Und beim Elfmeterschießen ist sie ja bei
fast... Dann werden die Uhren wieder auf Null gedreht, ne?
Genau. Dann bist du halt, dann hast du halt eine 50-50 Ausgangslage und dann ist das doch großartig. Also dramatisch. Ich meine, wir wissen doch beide noch, wo wir beispielsweise das Elfmeterschießen 2006 gegen Argentinien gesehen haben. Mhm. oder? Du weißt, wirst wissen,
ich war im Studio und ich war so aufgeregt, dass ich dachte, das kannst du nicht oft so aushalten, das geht nicht oft.
Ja, ging mir genauso. Und das geht mir eigentlich bei fast jedem Elfmeterschießen so, wo ich irgendwie emotional Aktien drin habe. Und das möchte ich auf keinen Fall missen.
Ey, Jens Lehmann, das ist interessant. 2006, da hast du was bei mir getriggert.
Ja, guck mal, ich habe eines meiner Lieblingssportfotos aus dem großartigen WM-Bänden der Süddeutschen Zeitung, eine Doppelseite vom entscheidenden Elfmeter, den Cambiasso verschießt, den Lehmann hält. Das war ja die Geschichte mit dem Spickzettel. Es gibt eine Person hier auf diesem Wimmelbild, ne? Man sieht quasi den Elfmeter aus der Hintertorperspektive.
Ja.
Aber es gibt eine Person auf diesem Wimmelbild, Sven, die ich total bewundere. Und das ist nicht Jens Lehmann.
Okay.
Wer könnte es sein?
Also es ist auch nicht, das ist ja im Berliner Olympiastadion und hinten sehen wir diese Treppen, die man da sieht, wo früher die Siegerehrung stattfand und das olympische Feuer war. Mhm. Und dann sehen wir die Mannschaft im Mittelkreis, darauf wirst du dich wahrscheinlich beziehen.
Ja, knapp daneben.
Knapp daneben wäre der Kameramann, ja, der in die andere Richtung filmen muss.
Ja.
Wie kann man das aushalten?
Genau.
Das geht nicht. Da ist ein Kameramann, der in die andere Richtung, nee, der die Mannschaft
filmt. Der die Reaktion der Mannschaft abfilmen
muss. Und auch da hinguckt.
Ja.
Ja, der macht seinen Job wirklich.
Und der nicht umschwenken darf, der einfach konzentriert seinen Job machen muss, in einer Situation allerhöchster Anspannung. Der
Tolles.
Hat meinen allergrößten Respekt genießt. Der. Das ist meine Lieblingsperson auf diesem Foto.
Jens Lehmann taucht nach links und ja, wehrt diesen Schuss von Esteban Cambiasso ab. Man sieht ihn, wie er hinblickt und einfach weiß, alles klar, das Ding ist gehalten. Das stand übrigens auf seinem Zettel, dass der dahin schießt. Mhm. Bei einem anderen Schützen, Ayala, glaube ich, war es, den er auch gehalten hat, hat er sich aber für die andere Richtung entschieden, als die auf dem Zettel stand.
Ja, aber also, diese Nummer ist doch einfach, also aus psychologischer
Sicht, Toni Schumacher sagte, der hat in dem Moment, als er den Zettel überhaupt in der Hand hatte und die Schützen
das mitkriegen,
da hatte er schon gewonnen. Und Toni Schumacher war ja auch einer, der mit allen Mitteln gekämpft hat. Und er fand das völlig legitim. Und bei Jens Lehmann ist ja total interessant, dass der als Elfmetertöter in der Geschichtsschreibung dasteht. Das muss man sagen. Der hat ja auch für Arsenal, ich glaube gegen Manchester United mal bei einem FA Cup Finale gegen Paul Scholes einen Ball gehalten. Und auch da für Arsenal den Titel gesichert. Aber in der Bundesliga, da hat er eine schlechte Statistik.
Echt?
Da ist er wirklich unter ferner Liefen. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Der ist wirklich ganz, ganz schlecht. In der Bundesliga ist Rudi Kargus der Mann. Bei 70 Elfmetern hat er 23 gehalten. Ja, das ist sehr viel. Ne? Aber dieser Jens Lehmann wird bei uns natürlich bis zum nächsten Urknall als Elfmetertöter dastehen.
Ja, und in diesen Statistiken könnte natürlich auch ein Elfmeterschießen auftauchen, das man zweifellos als das furchtbarste und schlechteste aller Zeiten betiteln darf. Das hat es vor einem guten Vierteljahrhundert gegeben in England, in Derby, in Mittelengland.
Ach.
Da ging es um den Jugendpokal der E-Jugenden und es gab ein Finale zwischen den Celleston Boys und dem Micklover Blue Sox. Micklover Blue Sox an einem Januartag und die spielten also und es stand 1:1 E-Jugend.
Ja.
Ja, und es musste also das Elfmeterschießen entscheiden und Elfmeter in Torentfernung für E-Jugendspieler, das ist schon
weit. Da bist du froh, wenn der Ball ankommt.
Das ist schon weit weg.
Na klar.
Und diese Geschichte, die man zweifellos als Nightmare on Penalty Spot beschreiben kann, also als Albtraum am Elfmeterpunkt, die ist auch Teil meines Buches, Der Weisheit letzter Schuss, und das würde ich
kann
jetzt gerne.
Kann man das eigentlich käuflich erwerben?
Wenn es es noch gibt. Also es wird doch ausgewählte Buchhandlungen werden es noch haben.
Nein.
Ja, aber ihr müsst euch beeilen.
Der Weisheit letzter Schuss.
Ja. Und ich würde diese Geschichte gerne vorlesen und bräuchte aber dazu ein bisschen Musik, Sven. Mhm. Und zwar das Lieblingsstück von Lady Di.
Oh, ich habe da mal was vorbereitet. Warte mal. Das hier?
Ja. Es ist das Lieblingsstück von Lady Di.
Von der Lady Di?
Ja. I Rode to See My Country. Die Hymne aus der Suite The Planets von Gustav Holst. Wird immer gespielt am Remembrance Day, am Tag der Veteranen in Großbritannien. Wunderschön.
Ich werde schon wieder sentimental.
Großartig.
Ich denke schon wieder an die Österreicher.
Ja, aber ich finde, das ist so ein richtiges Gänsehautstück. Ich mag das sehr.
Arthur Felix Austria. Unsere vorletzte Ausgabe war sehr musikalisch.
Das stimmt.
Als kleiner Hinweis. So, jetzt du.
Ja. Wahrscheinlich wirst du gleich nochmal starten müssen, weil es nicht reicht. Schiedsrichter Peter Schief war müde und er hatte keine Lust mehr. Das Elfmeterschießen zwischen der U10 der Charleston Boys und der U10 der Micklover Blue Sox dauerte jetzt schon mehr als eine Stunde. Die etwa 50 Zuschauer, größtenteils natürlich die Eltern der Spieler, verfluchten inzwischen mehrheitlich den Tag, an dem sie ihre Jungs zum Fußball angemeldet hatten. Dabei ging es ja an diesem zugigen Januartag 1998 auf dem windschiefen Platz der Charleston Boys immerhin um den Jugendpokal von Derby. Und das eigentliche Spiel war ja auch spannend gewesen, 1:1 nach Verlängerung. Doch dieses Elfmeterschießen, ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb hatte Schiedsrichter Peter Schief schon vorgeschlagen, per Münzwurf eine Entscheidung herbeizuführen. Jetzt müsstest du nochmal starten.
Moment, ja.
Doch die Spieler hatten das mehrheitlich abgelehnt. Dann endlich trottete Sam Gadsby zum Elfmeterpunkt. Schon zum dritten Mal übrigens, denn es war bereits die 33. Runde. Die Charleston Boys hatten ihren 33. Elfer natürlich verschossen und der kleine Gadsby wurde tatsächlich zumindest für einen Nachmittag zum großen Gadsby, denn er traf ins Tor und die Sache war endlich entschieden. Nach 66 Versuchen war Schluss. Im schlechtesten Elfmeterschießen aller Zeiten. Die Mickleover Blue Sox gewannen dieses Elfmeterschießen mit 2:1. Ben Hodder, der Keeper der unterlegenen Charleston Boys, hatte 31 Elfmeter abgewehrt und doch verloren. Nach dem Spiel wurde er von der Tageszeitung Mirror nach seinen Eindrücken befragt und er sagte: Jedes Mal, wenn ich einen Schuss hielt, haben die Spieler mich gefeiert. Aber an den letzten Versuch kam ich einfach nicht ran. Es war besonders ärgerlich, weil der Schütze beim Schuss die Augen zugemacht hatte.
Ich finde, das sagt so viel über das Leben.
Ja, ja. Ich meine, das sind jetzt mittlerweile auch gestandene Männer wahrscheinlich, ne, die damals bei diesen Elfmeterschießen dabei waren, 25 Jahre her. Aber es ist, ich finde es so eine bezaubernde Geschichte, weil die Spieler einfach immer weitergemacht haben, ne. Sie waren so, da gehört ja auch so eine Unerschütterlichkeit dazu, es immer wieder zu versuchen.
Immer weitermachen. Immer nicht aufgeben, immer weitermachen. Mhm. Ohne Witz. Also, ey, ich werde dieses Jahr 50. Und man hat schon einiges erlebt. Wir erleben eine Pandemie, wir erleben Widrigkeiten. Also, ich muss gerade ehrlich gesagt schlucken. In einem kleinen lustigen Moment entdecke ich da was Großes, was mich sehr bewegt.
Ja, und wir können sagen, dass wir jetzt an dieser Stelle am Ende angekommen sind. Wir wollten eigentlich noch viel mehr Sachen machen. Wir wollten noch mehr über 97 erzählen, über Schalke und Mailand. Wir wollten noch was über Pelé erzählen, über Fritz Walter und den Elfmeter. Aber es ist wie so oft bei Jogo Bonito. Einige Sachen nehmen wir wieder mit.
Ja, absolut. Ja,
und bringen sie aber irgendwann ganz sicher in eine neue Folge.
Ich bin jetzt wirklich, mich hat das ziemlich gepackt, weil das so ein kleiner Moment auf dem Dorfplatz war und irgendwie so lustig, aber irgendwie auch groß.
Ja.
Ins große Leben.
Er steckt halt so viel Herzblut da drin, ne?
Ja. Hör mal, mach du mal Schlussworte. Ich muss echt so ohne Witz. Sag mal.
Ja. Ja, liebe Hörende an den digitalen Endgeräten, das war's für heute. 10:97 bleiben uns erhalten, der Elfmeter, der Strafschuss, was auch immer ihr wollt. Und die nächste Folge...
Ich bin wieder da übrigens.
Steht schon fest, Sven, wir haben ja auch schon einen Titel und auch da gibt es schon... Ja, es gibt schon eine ungeduldige Vorfreude.
Ja, absolut. Spiel des Lebens. Übrigens habe ich das mit meinen Kindern gespielt jetzt.
Das Spiel des Lebens, das gibt es wieder, ne? Das gibt es immer noch.
Und dann diese
Rädchen, was man so drehen muss.
Ja, bei der Aldi-Version, die wir hatten, muss man am Anfang seinen Beruf selber wählen. Ich habe nicht akademischen Beruf genommen, Polizist und damit das meiste Geld bei vielen Spielrunden eingefahren. Das fand ich wiederum cool.
Echt?
Als Polizist habe ich die meiste Kohle gemacht, ganz legal, bei Spiel des Lebens. Spiel des Lebens, wird das eine schwere Folge, eine leichte Folge, eine lustige Folge? In welche Richtung gehen deine Recherchen?
Also ich werde mich auf jeden Fall mit den schwereren Dingen beschäftigen. Also alle meine Geschichten, die ich erzählen werde, die werden in den 30er, 40er oder 50er Jahren spielen und die werden meistens einen unerfreulichen Hintergrund haben.
Bei mir wird es zum Teil schwer. Es geht nach Kolumbien zu Andres Escobar und dem Narcosoccer. Darum kümmern wir uns. Und Johan Cruyff. Spiel des Lebens, ich sage nur so viel, erstes oder eines der ersten Spiele für Barcelona bei Real Madrid, also sein erster Klassiko, das ist ein Spiel des Lebens.
Ja.
Ey, geschafft.
Geschafft. Macht's gut. Bis dann.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.